Du hörst Folge 2 des Redefreude-Podcasts. Heute geht es wieder um das Thema Mut. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast in den Podcast eingeladen. Herzlich willkommen beim Redefreude-Podcast, dem Podcast für alle, die sich mehr Bühnenpower wünschen und gelassen und souverän ihre Botschaften präsentieren wollen. Schön, dass du heute dabei bist. Hör rein und hol dir Inspiration und praktische Tipps für deinen nächsten Auftritt. Und wer bin ich? Ich bin Barbara Bosch, Speaker Coach, Pitch und Präsentationstrainerin. Ich helfe Menschen dabei, gerne entspannt und überzeugend zu präsentieren. Redefreude ist der Podcast für Speakerinnen, von denen wir unbedingt mehr brauchen. Trau auch du dich, mit deiner Botschaft sichtbar und unvergesslich zu werden. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Sie ist Diplompsychologin, Motivationstalent und Querdenkerin. Nicole Engel ist die Gründerin und Geschäftsführerin vom Psychologikum Berlin, dem Institut für mentale Gesundheit. Als Therapeutin und Business Coach begleitet Nicole schon seit 2013 Menschen im beruflichen und privaten Kontext dabei, ihre Potenziale zu entfalten und ihre Lebensträume zu verwirklichen. Nicole beschäftigen vor allen Dingen diese Fragen: Wie kann mentale Selbstsabotage beim Einzelnen überwunden und das Leben in vollen Zügen sowohl privat als auch beruflich gelebt werden? Und zwar ohne dabei auszubrennen und stets in der eigenen Mitte zu verweilen. Liebe Nicole, wunderschön, dass du heute hier im Redefreude-Podcast bist.
Hallo, liebe Barbara.
Nicole, ich musste nochmal zurückdenken und überlegen, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Und ich bin jetzt so ungefähr auf 7 Jahre gekommen. Ich weiß noch ganz genau, wir haben uns bei einer Netzwerkveranstaltung hier in Berlin kennengelernt. Da warst du Solopreneurin und ich war total beeindruckt von Anfang an von der Art und Weise, wie du bist, wie du sprichst, wie du auftrittst, von deiner herzlichen Art, von deinem Drive und auch von deinem unternehmerischen Denken. Also da habe ich von Anfang an gedacht, boah, das finde ich echt super beeindruckend. Und relativ kurz danach hast du dann ja auch schon das Psychologikum Berlin gegründet, bist Unternehmerin geworden und jetzt bist du ja so ein bisschen sowas wie eine Influencerin, ja, also egal, ob ich jetzt die Gala lese oder die Morgenpost, ob ich ZDF oder RTL einschalte oder Radio Fritz höre, überall bist du als Expertin vertreten. Und das total Spannende, was mich richtig beeindruckt hat, war eine Antwort, die du mir auf eine Frage gegeben hast. Und zwar habe ich dich von der Zeit gefragt, ne, als ich gesehen habe, boah, du bist überall in den ganzen Medien präsent. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht es denn bei dir weiter? Und dann habe ich gesagt, ja, wie geht denn das jetzt bei dir weiter? Willst du dich jetzt auf die Medien konzentrieren? Da kannst du ja echt richtig viel machen und immer online sein, präsent sein. Und dann hast du zu mir gesagt, ach Mensch, Barbara, also das, was ich am liebsten mache, ist echt Coaching und Therapie und mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und es hat mich total beeindruckt. Erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass du Therapeutin und Business Coach geworden bist und was begeistert dich an deiner Arbeit?
Ja, ganz verrückt, wo der Weg mich jetzt so hingeführt hat. Tatsächlich kommt ja immer alles anders, als man denkt. Ich wollte so wie so eine klassische Mitzwanzigerin Karriere machen und ganz viel Geld verdienen, weil ich selber aus sehr einfachen Verhältnissen komme. Und bin dann nach meinem Psychologiestudium bei der Allianz eingestiegen im Vorstandsassistentenprogramm und bin dann Führungskraft geworden. Und am Ende war ich Direktorin, hatte 200 Mitarbeiter, habe sehr viel Geld verdient, hatte aber ganz wenig Zeit und war trotz all des schönen Scheins, sage ich mal, ziemlich unglücklich. Und irgendwann dachte ich, so kann es nicht weitergehen. Und weil wir ja bei Mut sind, viele sagen immer, es war sehr mutig. Es war aber noch vieles andere. Da habe ich diesen Job an den Nagel gehangen und eine kleine Auszeit genommen und überlegt, was machst du denn jetzt eigentlich? Und wie du es schon so schön erwähnt hast, war das Schönste immer mit Menschen zu arbeiten, Und in der Ebene, wo ich war, hatte ich aber gar nicht mehr so viel direkt mit Menschen, also Mitarbeitern oder Kunden zu tun, sondern es ging eher um Management und Zahlen. Und ich glaube, das war auch das, was mich am Ende dann unglücklich gemacht hat. Aber ich habe mich dann meiner Wurzeln besonnen und gedacht, Mensch, wieso hast du eigentlich mal Psychologie studiert? Ja, wegen den Menschen. Und damals hatte ich aber noch großen Respekt vor dem Therapeutinnen-Dasein, also so vor den schweren Themen, die man sich damit so vorstellt. Und habe dann gedacht, ich versuche es einfach mal über Coaching und habe dann erst eine Coaching-Ausbildung gemacht. Habe mich ziemlich schnell aber auch selbstständig machen können. Es hat dann sozusagen meinen Weg mit sich gebracht. Ich habe ja bei der Allianz im Sales gearbeitet, also Vertrieb, Motivation, Kundenakquise, so eine Themen lagen mir irgendwie schon immer. Und dann hat es halt so mit der Selbstständigkeit auch ziemlich gut funktioniert. Und irgendwann war mir aber das Coaching Thema einfach ein Stück weit zu oberflächlich und ich wollte da so tiefer einsteigen und habe mich dann nochmal entschieden, die Therapeutenausbildung zu machen, was natürlich nur geht, wenn man vorher Psychologie studiert hat. Also so haben sich irgendwie alle Puzzleteile gefügt und die Bedenken, die ich vorher hatte, dass da zu schwere Themen oder so kommen als Therapeutin, die haben sich auch ganz schnell gelegt, weil jeder, der mit Menschen arbeitet oder auch Führungskraft ist, weiß, die Themen, die Mitarbeiter so mitbringen, sind manchmal auch nicht viel einfacher. Und es ist was unheimlich Wertvolles, so Menschen auf ihrem Weg begleiten zu können oder da gemeinsam Lösungen finden zu können oder so einen Knoten platzen zu lassen. Und das motiviert mich eigentlich bis heute immer wieder. Ich sage immer, in meinem stillen Kämmerlein zu sitzen und lieber so eins zu eins mit Leuten zu arbeiten, als wie jetzt unbedingt nur vor einer Fernsehkamera zu stehen.
Wobei man das gar nicht unbedingt denkt, wenn man nicht da sieht, ne?
Ja.
Also das ist total spannend. Also ich finde, ich habe mich ja selbst auch selbstständig gemacht, habe jetzt meine erste Mitarbeiterin. Du bist gefühlt schon 5 Schritte weiter. Was war denn für dich so ein mutiger Moment auf deiner ganz eigenen Reise? Also war das tatsächlich so die Entscheidung, aus dem sicheren Job, der dich aber nicht so glücklich gemacht hat, rauszugehen? War das ein anderer Moment? Gab es da so eine Sache, wo du so sagst, das war eine gute Entscheidung, ist mir aber auch nicht so ganz leicht gefallen?
Ja, also der schwierigste Schritt war tatsächlich zu sagen, ich kündige jetzt, weil jeder, der ein Stück weit schon Karriere gemacht hat, weiß, was das eigentlich bedeutet, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, um da zu sein, wo man ist. Man ist irgendwie diese Firma und man definiert sich oft stark über Arbeit und häufig gehen dann andere Themen verloren, also dass man noch eine andere Identität hat als wie das Arbeits-Ich. Und wenn man dann tatsächlich sagt, ich kündige, dann bricht da so ganz viel zusammen. Ne? Also viele sagen, Mann, das war ja mutig, aber für mich war das eher so krisenhaft besetzt und auch mit vielen Tränen verbunden, weil wenn man diesen Job dann an den Nagel hängt, dann bleibt ja nicht mehr so viel, wenn man links und rechts nicht geschaut hat, was gibt es denn da eigentlich noch. Und ich musste tatsächlich so ein Stück meine eigene Identität wieder neu zusammensetzen und neu definieren und das war sehr herausfordernd.
Spannend. Ich kann mich auch noch gut an meinen Einstieg so in die Selbstständigkeit erinnern und an die ganzen, wenn man irgendwie gar nicht weiß, was vor einem liegt und man hat das noch nicht gelernt, das ist alles ganz neu. Das ist natürlich gleichzeitig spannend und man muss erstmal herausfinden, wie das alles funktioniert. Genau, und darum geht es ja heute auch. Das Thema Herausforderungen, das Thema Mut und auch das Thema Angst. Und das ist ein Thema, das mich ganz, ganz stark beschäftigt. Jeder, der meine eigene Geschichte kennt, Nicole, du kennst sie ja auch, weiß das, dass das, was ich heute mache, auf der Bühne stehen, selbst Menschen dabei zu unterstützen, gerne und gut auf die Bühne zu gehen, sehr interessant ist, dass ich das heute mache, weil ich selbst diese riesengroße, lähmende Angst hatte, vor Menschen auf der Bühne zu stehen und zu sprechen. Und als ich mich getraut habe, nicht nur meine Redeangst zu überwinden, sondern auch ganz offen über meine Redeangst zu sprechen, das war total spannend für mich, weil dann Menschen angefangen haben zu sagen, krass, Barbara, wenn du das geschafft hast, kann ich das vielleicht auch schaffen. Kannst du mir da irgendwie helfen? Und das ist natürlich total spannend, weil ich den Leuten immer sage, und das ist ganz wichtig, ich bin ja keine Therapeutin und deswegen kann ich auch keine Therapie machen, ne? Aber ich kenne meinen eigenen Weg, ja, wie ich das auch für mich geschafft habe. Das heißt, ich würde sagen, dass ungefähr 20% der Menschen, die heute zu mir kommen, um mit mir zu arbeiten, um was zu verändern, um zu wachsen, tatsächlich mit dem Thema Redeangst kommen, also sich in solchen Situationen unwohl fühlen. Insgesamt sind es aber mindestens 80% aller Klienten und Klientinnen, die überhaupt Angst vor einer Bühne haben, ne? Also manche fühlen sich wohl, so im Kreis mit den Kollegen und Kolleginnen, aber eine große Bühne alleine vor 500 Leuten, das löst schlaflose Nächte in ihnen aus. Für manche Leute ist es, die fühlen sich wohl, auf Deutsch zu präsentieren, wenn sie jetzt aber ins Ausland gehen müssen, auf Englisch präsentieren, dann bekommen sie so richtig viel Angst. Und jedes Mal, wenn ich über das Thema Redeangst recherchiere, finde ich immer wieder irgendwelche mehr oder weniger verlässlichen Quellen. Aber wie auch immer, es heißt immer wieder, Redeangst ist so eine große Angst bei den Menschen, ist quasi die Angst, die zweitgrößte Angst nach der Angst vor dem Tod. So, das ist aber alles irgendwie auch so ein bisschen Pseudowissenschaft. Und da habe ich gedacht, super, wir haben heute die Expertin im Podcast, Nicole, dich. Und wir wollen es natürlich genau wissen. Also, das heißt, wie ist denn das mit diesem Thema Redeangst? Wie viele Menschen leiden eigentlich so darunter? Sind das mehr, sind das weniger? Und woher kommt eigentlich diese Angst? Wissen wir das, Nicole? Was kannst du uns denn dazu verraten?
Also es ist ein unheimlich spannendes Thema. Wenn man Studien glaubt, dann liegt man so bei 40%. Also man geht davon aus, dass 40% der Leute unter Redeangst leiden, jetzt auch in Verbindung mit Bühnen oder was du gerade beschrieben hast. Allerdings kann es immer auch eine große Dunkelziffer geben, weil man gar nicht weiß, habe ich jetzt alle in Deutschland befragt zum Beispiel und untersucht, ne? Weil ganz viele kriegen das ja ganz gut hin, diese Angst zu managen, indem sie einfach das Thema vermeiden. Also eben nicht den Arm im großen Meeting heben oder nicht sagen, na klar, übernehme ich den Vortrag vor 100 Leuten, sondern die kriegen das ganz gut hin, gar nicht mit dem Thema konfrontiert zu werden. Deswegen würde ich vermuten, dass die Zahl noch ein Stück weit größer ist. Und warum das so ist, also gerade auf Bühnen zu sprechen, das ist ja jetzt was nicht Häufiges für die meisten von uns. Also wir müssen ja nicht zweimal die Woche auf eine Bühne und vor 500 oder 1000 Leuten sprechen. Und deshalb habe ich vielleicht erstmal gar nicht so den Leidensdruck, mich mehr damit beschäftigen zu müssen, bis dann der Fall eintritt. Oder aber wie gesagt, ich bin gar nicht die Person, die dann freiwillig sagt, ich gehe auf die Bühne und dann ist mir gar nicht so bewusst, dass ich vielleicht auch eine Redeangst habe. Was mir an der Stelle ganz wichtig ist, weil ich auch Therapeutin bin, man muss das Ganze nicht so pathologisieren, ne? Weil es eher etwas ist, was vielleicht selten passiert. Also, dass ich auf eine große Bühne gehe, ist die Wahrscheinlichkeit eben da, dass ich mich davor fürchte. Deswegen ist es aber nicht gleich eine psychische Störung oder Erkrankung, wie wir Therapeuten das diagnostizieren würden. Da muss schon ein bisschen mehr gegeben sein, ne? Also, wenn ich sage, ich habe jetzt eine psychische Diagnose, Redeangst ist ja keine psychische Diagnose, sondern das kann man verschiedenen anderen Angsterkrankungen zuordnen, wenn dann noch mehr Symptome erfüllt wären. Also ich würde es gar nicht pathologisieren, sondern einfach sagen, da ist ein Respekt oder die Angst steigert sich halt dann stark. Da können wir auch noch mal drauf eingehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man deswegen gleich psychisch gestört ist. Auf gar keinen Fall. Man hat einfach Angst vor etwas.
Ich weiß noch ganz genau, also bei mir war das auch so, dass ich das irgendwann festgestellt habe, ne? Also es gibt die Gelegenheit oder es gibt die Gelegenheit an der Uni, ne? Ich soll einen Vortrag halten und dann habe ich so gemerkt, irgendwie habe ich dann direkt eine Vorstellung in meinem Kopf und dann passieren bei mir so körperliche Symptome, ne? Also das heißt, ich habe dann direkt irgendwie das Gefühl, so ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Ich habe direkt, meine Atmung hat sich direkt verändert. Ich persönlich hatte immer diese ganz große Angst, dass mein Hals so zugeschnürt ist, wenn ich dann vor diesen Menschen stehe, dass einfach kein Ton, keine Sprache rauskommen kann und ich mich dann vor allen Menschen blamiere. Und wer mich schon mal gehört hat, hat vielleicht auch mitbekommen, dass ja auch ich Therapie gemacht habe. Und eine Sache, die mir extrem geholfen hat, ist, wir haben in der Therapie diesen Teufelskreis der Angst besprochen. Und da ging es dann darum, dass einfach so quasi wir Mechanismen im Kopf entwickeln, ne? Und dass wir quasi diese Angst lernen. Wir lernen das und dann gibt es gewisse Trigger und die lösen diese Angst aus. Und für mich war das zu verstehen, ich bilde mir das nicht ein, sondern da passiert wirklich etwas. Also mein Körper hat eine Angstreaktion, weil er das, was da ansteht, als Angst einschätzt. Das war für mich irgendwie total beruhigend gewesen. Kannst du uns dazu noch mal was sagen? Also so ein bisschen dieses, was bei uns auch so im Körper passiert oder auch im Kopf passiert, wenn wir, ja, also wenn jemand, ne, so diese Information bekommt, hier, du sollst auf die Bühne gehen und was passiert da eigentlich bei uns?
Also es ist unheimlich spannend, wie ja unser Organismus, unser System, wie Menschsein funktioniert. Also Angst ist ja etwas evolutionär Bedingtes, was eigentlich dazu da ist, uns zu schützen. Ne? Und also früher gab es die Dinosaurier, wir haben die gesehen, dann wurden wir physiologisch in Erregung versetzt. Also wir haben Adrenalinausstöße bekommen, um entweder zu kämpfen oder wegzulaufen, also Flucht oder Angriff. Und bei der Angst hier, es ist ja eine irrationale Angst, also ich muss ja nicht Angst haben zu sterben, wenn ich auf eine Bühne gehe. Also es ist es falsch gelernt vom Organismus, hier Angst zu haben. Und es ist halt ganz verrückt, dass sobald der Gedanke zum Beispiel an diesen Vortrag kommt, das ist ein sogenannter interner Stimuli, ein innerer Reiz, also ein Gedanke, merke ich physiologische Erregung. Das heißt, neben dem Denken spielt tatsächlich also meine Physiologie, meine Körperreaktion eine Rolle. Und da warst du so schön beim Teufelskreis der Angst. Es passiert dann halt so, dass ich diese Erregung wahrnehme, zum Beispiel wie die Spucke in die Hände wandert. Also ich habe einen trockenen Mund und schwitzige Hände. Ich habe vielleicht Herzrasen. Ich habe so einen Brustdruck. Ich fange tatsächlich vielleicht an zu zittern. Da gibt es ja ganz viele Körperreaktionen. Und indem ich die wahrnehme und mich mehr und mehr darauf konzentriere und als etwas Gefährliches interpretiere, schaukelt sich dieser Kreis halt immer mehr hoch. Ja? Also ich habe jetzt den internen Auslöser, das und das wird mir passieren. Damit einher werden sozusagen die physiologischen Symptome bei mir angeregt. Ich konzentriere mich auf diese Symptome. Ich bewerte diese Symptome als etwas Gefährliches. Also zum Beispiel, ich werde mich zu Tode blamieren oder vielleicht sogar in Ohnmacht fallen oder vielleicht daran sterben. Dadurch, durch diese Bewertung, wird die Physiologie immer noch mehr angeheizt und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf und es wird alles immer schlimmer und immer schlimmer. Und vielleicht kennt es der eine oder andere Zuhörer, es kann sich bis zu so einer Panikattacke hochsteigern.
Ja, das ist echt total interessant. Wenn ich das jetzt alles so höre, dann kann ich mich echt noch gut an dieses Gefühl erinnern. Und das ist für mich total spannend, weil ich kann das heute richtig gut hören, ne? Also ich leide jetzt heute nicht mehr, wenn ich das höre. Ich erinnere mich daran, dass es bei mir ganz genauso war, ganz genau, was du jetzt beschrieben hast. Und genau, jetzt heute ist es so, dass ich tatsächlich richtig gerne auch auf die Bühne gehen kann. Aber wie echt das ist, wenn man das selbst so erlebt, das ist wirklich Wahnsinn. Und dass unser Körper und unser Kopf da so verdrahtet sind, dass es uns so suggeriert, das ist eine gefährliche Situation, wobei es eben nicht der große Dinosaurier das ist schon total spannend. Du hattest am Anfang gesagt, so laut Studien ungefähr 40% Dunkelziffer, wir wissen es nicht so ganz genau. Der Menschen, ja, kennen so dieses Gefühl, ne? Gibt es da so unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die eher damit zu kämpfen haben als andere?
Ja, also unsere Persönlichkeitsstruktur spielt auch nochmal eine spannende Rolle. Persönlichkeit ist ja etwas, was zu 50% genetisch bedingt ist. Also wurde mir irgendwie mit in die Wiege gelegt, bin ich mutiger oder weniger mutiger, auf so eine Bühne zu gehen. Und zu 50% ist Persönlichkeit über Sozialisation erworben, also über unsere Lebens- und Lerngeschichte, wenn mir eher mitgegeben wurde, ach, das ist gar kein Ding, trau dich. Ich wurde ermutigt, ich wurde unterstützt beim Reden. Dann bin ich vielleicht anders drauf, als wenn man gesagt hat, nein, sei nicht so vorlaut, nimm dich zurück. Oder viele von uns, ich finde, das Thema Schule ist dann ganz relevantes, mussten irgendwelche Vorträge halten oder vor der Klasse singen und wurden dann nicht gerade fürsorglich sozusagen umsorgt, sondern eher bloßgestellt und daher bedingt auch häufig, ja, dass Leute Angst haben vorm Reden. Aber wir waren ja bei Persönlichkeit. Also es gibt einen bestimmten Persönlichkeitsstil, den nennt man den selbstunsicher vermeidenden Persönlichkeitsstil. Wenn man Anteile von diesem in sich hat, dann fällt es mir nochmal deutlich schwieriger, als zum Beispiel anderen Persönlichkeitsstilen einfach vor Leuten zu sprechen oder auf eine Bühne zu gehen. Es ist immer wie so ein Gummiseil, was mich vor allen abhält, weil ich als selbstunsicher Vermeidender immer Angst habe, dass ich negativ bewertet werde. Und wenn ich im Fokus der Aufmerksamkeit bin, weil ich eben den Arm hebe und im Teammeeting spreche oder eben auf eine Bühne gehe, dann ist es für diesen Stil besonders schwierig.
Und so Persönlichkeitstyp ist so das eine. Das andere ist vielleicht auch noch mal immer wieder so die Frage: Ist das eher so ein Männerding? Ist das eher so ein Frauending? Die Menschen, die jetzt zu mir kommen, das sind tatsächlich 80% Frauen, 20% Männer. Dazu muss ich aber auch sagen, das ist auch die Verteilung überhaupt der Menschen, die zu mir kommen, ne? Also es kommen mehr Frauen als Männer zu mir. Kann man das denn so sagen? Ist Redeangst eher so ein Frauending als ein Männerding?
Das finde ich total spannend, wenn man dazu auch mal eine öffentliche Runde machen würde. Vom Gefühl her ist es bei mir auch so, dass zum Beispiel ins Coaching eher Frauen kommen mit Ängsten und Themen. Wenn wir dann aber wieder ins Therapeutische gucken, also auf die Patientenseite, dann ist es recht gut gleich verteilt. Also dann habe ich da genauso viel Männer sitzen mit bestimmten Ängsten als auch Frauen. Vielleicht ist es so ein Sozialisationsding, dass man Männern eher, das ist aber jetzt sehr klischeehaft gedacht, eine große Klappe zuspricht und sagt, du musst den Mund aufmachen, und Frauen in der Erziehung vielleicht eher sagt, nein, sei nicht so vorlaut, halt dich zurück, dass das eher dazu beiträgt, dass Frauen da vielleicht mit dem Thema mehr zu tun haben. Oder wir vielleicht auch aus Erfahrung wissen, dass Frauen sich auch zu ihren Schwächen eher austauschen mit anderen und Männer eben beigebracht kriegen, auch wieder sehr klischeehaft gedacht, nee, ne, Schwächen darf man nicht preisgeben, mach das irgendwie mit dir selber aus. Also, dass Männer vielleicht andere Wege finden, um erstmal für sich selbst gut zu sorgen. Aber ich würde eigentlich sagen, dass es doch recht gleich verteilt ist, auch wenn wir da so ein anderes Gefühl haben. Vielleicht sieht es anders aus im Hinblick auf, wer sucht sich schneller Unterstützung oder so.
Ja, ich glaube, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Also ich finde auch die gesellschaftliche Akzeptanz, ne? Also es ist auf der einen Seite klischeehaft, aber das ist mein persönliches Erleben und auch was ich im Umfeld höre, diese Emotionalität, das da dürfen Frauen eher haben und ausleben, ist auch was abhängig davon, ne? Einem im Job auch mal negativ ausgelegt werden kann sozusagen und dieses Gefühle zeigen, Schwäche zeigen, eher etwas ist, was Männer vielleicht nicht so dürfen. Und ich finde eine interessante Reaktion darauf, es gibt ja immer auch dann so eine kleine Revolution, das kennen wir immer, sind ja auch zum Beispiel diese Fuck-up-Nights, ne? Dass Leute dann auch sagen, okay, das ist einfach so ein Thema. Es gibt auch dieses Vulnerable Leadership, ne? Also auch dieses einfach mal sagen, man weiß nicht immer alles und auch Fehlerkultur, das sind ja alles Themen, die immer wieder, egal wo man jetzt guckt, in die sozialen Medien, immer wieder auch dort auf die Bühne gebracht werden. Und ich finde deinen Ansatz total spannend. Also wenn man jetzt wirklich mal einfach so eine bunt gemischte Gruppe von 100 Leuten hat und man schafft es, ein offenes Gespräch zu führen, um dann einfach mal zu hören, was sagen denn die Menschen, wenn sie sich wirklich wohlfühlen und keine Sorge haben, was mit ihnen geschieht, wenn sie ehrlich sagen, wie sie sich fühlen, was dann auch die Männer sagen würden, wie für sie so dieses Thema Redeangst ist, ne? Für mich geht das auch noch so einen Schritt weiter. Also ich gucke natürlich, wenn ich bin gerne auf der Bühne heute und ich sehe Menschen, höre Menschen wahnsinnig gerne auf der Bühne. Nicht immer, weil es natürlich immer auch Leute gibt, die aus meiner Sicht irgendwie langweilig sind oder irgendwie so total wie in so ein Korsett gepresst sind und da irgendwas abspulen einfach nur und schnell wieder von der Bühne runter wollen. Und meine persönliche Erklärung dafür ist, dass tatsächlich viele sich gar nicht trauen, auf der Bühne so zu sein, wie sie eigentlich sind. Also wirklich das Witzige, das, was sie auszeichnet, das, was ich immer nenne, das sind dann auch so dieser Signature-Style, ne? Was zeichnet dich aus? Manche Leute können extrem gut mit Zahlen umgehen. Andere können mit Worten Bilder malen und so weiter und so fort. Also das, was einen so auszeichnet und anders macht als die anderen, das auf der Bühne auch zu zeigen und zuzulassen. Und ich glaube immer, also dazu gehört ganz viel Mut und viele Leute trauen sich nicht und machen es halt dann so 0815 und bringen es irgendwie hinter sich, ne? Und dass auch dieses Thema Business oft die Leute so sich selbst in eine Schublade reindrängen lässt, das gehört jetzt nicht hierhin. Ne, das ist irgendwie, ich darf hier meine private Seite nicht zeigen. Also auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Was ich auch noch interessant finde, ne, also wir haben die Persönlichkeitstypen, Typen Mann, Frau. Und ich finde, dann gibt es aber immer auch die Frage, was hat denn das so zu tun mit dem eigenen Standing und mit der eigenen Rolle auch, die man in einem Unternehmen zum Beispiel hat, ne? Also wenn man jetzt Führungskraft ist, wenn man in der Geschäftsführung ist, dann ist es ja oft so, dass man eher die Person ist, die angefragt wird, um auf Konferenzen, bei irgendwelchen Veranstaltungen auf die Bühne zu gehen und zu sprechen. Und da würde mich auch nochmal interessieren, wie da auch deine Erfahrung ist. Sind denn CEOs, Führungskräfte, sind die denn immer selbstsicher, wenn sie auf der Bühne stehen? Also kommt das denn, wenn man dann plötzlich in eine höhere Rolle auch so im Unternehmen kommt? Wie ist denn da deine Erfahrung?
Auch durchwachsen. Also es gibt Leute, die total gut präsentieren können und reden können, auch in diesen Positionen. Und es gibt in diesen Positionen Leute, wo man manchmal so ein bisschen sich mit fremd schämt oder denkt, naja, da hätte ich jetzt aber was anderes erwartet, die aber total von sich überzeugt sind, dass sie das richtig, richtig gut gemacht haben. Ne? Und ich glaube, da sind wir einfach so beim Übungsthema. Also als Führungskraft, ich bin ja Führungskraft geworden, weil ich was in meinem Unternehmen höchstwahrscheinlich schon geleistet habe, weil ich öfter mal das Wort ergriffen habe, weil ich Initiative gezeigt habe, weil ich vor Menschen gesprochen habe, weil ich die Chance ergriffen habe, eben einen Vortrag zu übernehmen und das dann nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das heißt, ich hatte höchstwahrscheinlich viel mehr Übungsmomente als jemand, der frisch irgendwie in seinem Job anfängt. Also da kommt ja die Übung dazu und auch die Erfahrung, dass man die Erfahrung macht, hey, eigentlich kann dir gar nichts passieren. Ne? Mhm. Oder man hat schon die Erfahrung, Mensch, wenn ich an der Stelle immer den Joke bringe, dann kommt der ganz gut an. Also man gewöhnt sich so eine Art Souveränität an. Und ich finde auch, zu einer guten Führungskraft und einem sehr guten CEO gehört auch dazu, sich bewusst zu sein, welche Strahlkraft ich eigentlich habe, ob ich nun intern spreche in der Company oder auf einer großen Bühne, wo eine Fernsehkamera auf mich sozusagen gehalten wird. Und ich muss irgendwie an mir arbeiten und mir vielleicht Techniken aneignen, die so einen Vortrag irgendwie spannender machen, als wenn ich nur irgendwie Charts langweilig runterreise. Also ich glaube, das ist auch jeder guten Führungskraft bewusst, dass es Methodik gibt und das ist ja auch deine Expertise, Barbara, wo man einfach Vorträge viel spannender machen kann und dass man in so einer Ebene einfach nicht sagen kann, da sehe ich drüber hinweg, sondern ich höre mir mal an, was es da Tolles gibt und was gut zu mir passt oder wie ich eher mein USP sozusagen rausarbeite, um auf der Bühne authentisch zu sein.
Absolut, da bin ich auch total bei dir. Also dieses Thema Üben, 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 das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und das war dann auch bei meiner Reise raus aus der Redeangst rein in die Redefreude das große Thema, immer wieder auch in die Situation reingehen. Zum einen üben, in der Situation zu sein, die Erfahrung auch zu machen, hey, das klappt gut. Und wenn es mal nicht so gut klappt, ist auch okay. Ne? Einfach in diesen Lernprozess offen auch reinzugehen. Und dann natürlich auch, wie du sagst, diese Tools auszuprobieren. Ne? Auch so, ich sage immer, das ist wie so ein Werkzeugkasten, den man hat und man kann Tools ausprobieren, gucken, was passt zu mir und die Sachen kann ich dann mit natürlich in meine Toolkiste auch reinstecken. Und was ich sagen kann, ist, dass auch zu mir Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen kommen ins Coaching, die sagen, du Barbara, ich habe von dir einen Podcast gehört, ich habe deine Geschichte gehört, und ich leite hier 50 Leute, 100 Leute, 500 Leute und jedes Mal, wenn ich im Weekly auf einer Branchenkonferenz, wie auch immer, einen Vortrag halten muss, ja, möchte ich am liebsten das überhaupt gar nicht machen, weil ich mich so unwohl fühle. Also meine eigene Erfahrung ist das auch, dass Menschen, die wir auf der Bühne sehen, gar nicht unbedingt immer so das so gerne machen, sich dabei so gut fühlen, wie es vielleicht auf uns wirkt. Bei mir war das auch immer so, mir hat das niemand zugetraut. Von mir hat niemand gedacht, dass ich da irgendwie ein Problem mit hätte, weil ich das nicht so ausgestrahlt habe. Und deswegen finde ich auch diese Zahl, die du uns genannt hast am Anfang mit den 40%, das ist irgendwie so beruhigend, ne? Wenn man sich vorstellt, man ist mit 10 Leuten in einem Raum, dann geht es wahrscheinlich mindestens 3 anderen ganz genauso wie einem selbst. Und das ist immer so der erste Schritt, wo man so sagt, okay, ich bin da nicht so alleine. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ist eigentlich die Redeangst und wo kommt die her und wen betrifft das eigentlich und so. Und sicherlich hören heute ganz viele Leute zu, vielleicht auch du, die du uns gerade hier zuhörst, mit dem Gedanken, okay, ich fühle mich da total wieder, ja, mir geht's auch so, was kann ich denn machen? Und natürlich eine Sache, die wir jetzt schon angesprochen haben, ist das auch das Üben in Situationen reingehen. Ich gebe auch noch mal gerne gleich noch mal einen Tipp, aber wir haben dich ja heute hier auch als Experte dann auch nochmal aus der psychologischen Sicht, auch aus der Coaching-Sicht. Gibt es denn so einen konkreten Tipp, den du hast für jemanden, der auch sagt, boah, also ich möchte mich auch am liebsten immer verkriechen und ja, so dieses Thema auf der Bühne, über Dinge reden, in denen ich mich auch auskenne, ist aber einfach irgendwie nicht meins.
Ach, jetzt könnten wir hier eine ewige Session machen, weil es natürlich ganz viele tolle Tipps gibt. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle hin. Mhm. Ich finde, weil wir es so thematisiert haben, total entlastend bewusst zu haben, dass es eher was Normales ist, Redeangst zu haben, als etwas Unnormales. Also 40%, ne, das sagen Studien, die Dunkelziffer würde ich sagen, ist viel höher. Also man kann ja fast davon ausgehen, dass fast jeder Zweite Angst hat, vor großen Gruppen zu sprechen, dass die Leute das dann trotzdem irgendwie machen, so wie du es auch gesagt hast, dass man ihnen das irgendwie nicht ansieht. Aber im Inneren läuft bei den meisten vielleicht das Gleiche ab wie bei mir. Damit zusammenhängt ja das sogenannte Lampenfieber und dass das eher etwas sehr, sehr Normales ist. Und sich das bewusst zu machen, dass es nicht nichts Unnormales ist und ich dadurch nicht unnormal bin, kann schon sehr, sehr entlastend sein. Und dann anzufangen, sich damit vielleicht zu beschäftigen, was passiert da eigentlich körperlich? Also wie hängen dann so Gedanken, Physiologie, das Körperliche und Verhalten zusammen? Wie sehen so Zahlen aus? Das kann schon sehr, sehr entlastend sein und der erste Schritt, sozusagen das Thema zu überwinden. Damit würde ich erstmal anfangen.
Ja, und das finde ich ist auch ein Megatipp. Weil ja, dieses zu wissen, ne, es ist, ich bin da nicht alleine, das kann schon echt super entlastend sein. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen, denn als mich das so stark beschäftigt hat, habe ich mich so sehr geschämt, dass ich es keinem erzählt habe. Das heißt, ich wusste überhaupt gar nicht, dass das nicht nur ich bin. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt. Und als ich dann herausgefunden habe, genau was du sagst, auch damals bei meinem Therapeuten, das geht vielen Leuten, so habe ich gedacht, hä, wie kann ich sein? Weiß ich nicht. Ja, aber es redet halt keiner drüber, ne? Oder noch viel zu wenig Leute. Deswegen ist es halt irgendwie noch so tabuisiert, genauso zu wissen, das ist so. Und zwei Tipps, die ich auch nochmal weitergeben kann, was mir extrem viel hilft und auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das erste ist überhaupt dieses ganze Körperliche. Ne? Also je gestresster wir sind, desto gestresster gehen wir auch in so eine Situation rein. Ne? Und das ist jetzt im Moment, wir befinden uns ja immer noch in Lockdown und Corona-Thematik, ein Zoom-Call nach dem anderen. Viele Leute sitzen stundenlang in der gleichen Position und stehen nicht auf und dann kommt plötzlich der nächste Web-Call und man soll dann online irgendwie präsentieren. Ist aber noch total angespannt und verkrampft und irgendwie gar nicht so richtig frisch und gar nicht richtig klar von allen Terminen, die vorher waren. Und ich finde, was wahnsinnig gut hilft, ist einfach so dieses Thema Bewegung mal lockern, ja, also überhaupt mal für die, die es gerne mögen, einfach mal zu tanzen oder überhaupt mal aufs Klo zu gehen, selbst wenn man nicht muss, dass der Körper einfach in Schwung kommt, ein bisschen einfach mal durchblutet wird, man auch mal einen kleinen Perspektivwechsel hat und dann auch mit einem neuen, ja, entspannteren Körpergefühl auch in so eine Situation reingehen kann. Und auch wenn es darum geht, auf eine richtig gute, also nicht eine richtig gute, sondern eine echte Bühne drauf zu klettern, ich meine jetzt auf eine analoge, nicht digitale Bühne, auch da sich körperlich auch da schon mal so ein bisschen zu entspannen, eine gute Energie und ein bisschen die Anspannung loszuwerden. Das ist so das eine. Und das andere ist sehr kontraintuitiv, das möchte man überhaupt nicht machen. Und ich finde, das ist so einer der größten Schlüssel, und zwar so früh wie möglich in der Präsentation das Wir-Gefühl herstellen. Also, ich weiß das noch ganz genau von mir. Wenn ich an der Uni präsentiert habe, dann saß ich vorne, Blick nach unten auf mein Blatt und ich habe abgelesen. Und zwar sehr schnell und bin dann schnell wieder von der Bühne runter, ja, weil ich gar nicht in der Situation sein wollte. Und was ich immer sage und selbst mache, ist so früh wie möglich Blickkontakt und wirklich in den Dialog, in das Gespräch mit dem Publikum, damit da, wir kennen das wahrscheinlich alle, man ist super angespannt und nervös und wenn man das erste Mal mit dem Publikum lacht, ja, dass dann so ein Wir-Gefühl entsteht. Und wenn wir das Gefühl haben, ich bin nicht die Person, die so alleine auf der Bühne steht und alle gucken mich an, sondern da entsteht ein Raum, in dem wir zusammen sind, dann fühle ich mich nicht mehr so bewertet und beobachtet, kann mich mehr entspannen und bin auch dann entspannter und kreativer und besser auf der Bühne. mehr. Also wirklich einen Weg zu finden, einen Einstieg in eine Präsentation, die sehr dem Publikum zugewandt ist, die sehr im Wir- und im Dialogmodus ist. Eher mehr so, ne, man stellt sich vor, man sitzt irgendwie beim schönen Dinner zusammen mit Menschen und man tauscht sich aus. Ich finde, das ist, wie gesagt, das ist oft sowas, wenn die Leute das von mir hören, denken sie so, oh Barbara, das will ich gar nicht. Und wenn sie dann aber ins Ausprobieren kommen, ist das so, ach ja, und dann hatten wir irgendwie schon nach den ersten 30 Sekunden zum ersten Mal gelacht oder ich hatte so Kopfnicken im Publikum gehabt, weil ich den Leuten gegenüber zugewandt war und dann ging es auch alles schon wieder ein bisschen einfacher. Genau. Ein Thema habe ich noch, das hängt zusammen. Das ist nicht bei allen Leuten so. Und Nicole, du als Expertin kannst uns das bestimmt auch nochmal erklären. Viele Leute, die so mit dieser Fragestellung zu mir kommen, die haben auch noch ein anderes Thema, aber nicht alle. Und dieses Thema heißt Imposter Syndrome. Also, das kannst du uns vielleicht auch noch mal besser erklären, aber so wie ich das definieren würde, sind so starke Selbstzweifel, die bei einem aufkommen, plötzlich bezüglich der eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge und wir plötzlich uns ganz klein fühlen und dann zum Beispiel in einem Meeting denken, wir haben jetzt hier gar nichts zu sagen, unsere Meinung zählt nicht. Oft, wenn so andere Autoritäten, Menschen, die wir als ja, Autoritäten empfinden, ja, dass wir uns dann plötzlich so ganz klein mit Hut fühlen. Und ich kann eine Anekdote dazu erzählen. Als ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit war, habe ich von eBay eine Anfrage bekommen, einen Vortrag zu halten zum Thema Unconscious Bias. Und ich weiß noch ganz genau, mein erster Impuls war, boah, das ist ja eine ganz, ganz, ganz tolle Gelegenheit. Aber das ist so eine große Bühne, da braucht es auch jemanden, der ganz groß ist und nicht ich, die Kleine hier, die irgendwie sich gerade erst selbstständig gemacht hat. Und ich war kurz davor, so drei meiner Kontakte anzuschreiben, die ich wahrgenommen hatte als Expertin für dieses Thema. Und dann habe ich mich gebremst und habe mir so gedacht, nee, warte mal ganz kurz, Barbara. Dieses Thema Unconscious Bias, die Reflexion, kulturelle Unterschiede, das ist das, womit du dich die letzten 10 Jahre beschäftigt hast. Das war zwar in Festanstellung, aber du hast dazu Stories, du hast dazu Fakten, du hast Wissen, das du da auf die Bühne bringen kannst. Ja, und dann habe ich so gedacht, okay, so im Kopf war es okay, im Körper war es immer noch nein, 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 nein. Und ich habe dann ja gesagt und ich habe es gemacht und es war eine super Erfahrung. Aber mein Impuls, der erste Impuls war, dafür bin ich zu klein und dafür bin ich überhaupt gar nicht gut genug. Nicole, Imposter-Syndrom, was ist das so aus deiner Sicht und warum leiden wir darunter?
Das Spannende ist, Barbara, dass bei dir da gar nicht Imposter-Syndrom abgelaufen ist. Ich sage immer, das ist gesunder Menschenverstand. Also auch das wieder zu trennen. Ne, da kam eine große Anfrage. Du warst frisch selbstständig. Das hört sich schon wieder alles so psychologisch an oder so interkulturell. Braucht man da nicht einen anderen ja, Ausbildungshintergrund, bla bla bla. Und manchmal ist es ja ganz gut, auch diese Stimme zu hören, weil es tatsächlich so sein könnte. Dann bist du aber in dich gegangen, hast all deine anderen Stimmen zugelassen und hast festgestellt, nee, aufgrund meines Erfahrungsschatzes, und manchmal ist es mehr wert, als vielleicht irgendwas Schlaues studiert zu haben, finde ich, hast du dann für dich das Resümee gezogen, nee, perfekt ist doch mein Thema und ich gehe da einfach ran. Das ist sehr, sehr gut. Klassisches Imposter-Syndrom ist, und das verwechseln auch oft Leute, auf Deutsche übersetzt, das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Und dann sagen immer viele, die vor mir sitzen, nee, 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 Hochstapler-Syndrom habe ich nicht, weil sie interpretieren, Hochstapler bedeutet, ich stelle etwas besser dar, als es eigentlich ist, ne? Oder ich lüge, so sogenanntes Münchhausen-Syndrom. Unter Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom, das hast du gut zusammengefasst, versteht man eher, dass Leute denken, sie haben eine sogenannte Tiara auf, eine Krone. Und heute wird mir jemand die Tiara abnehmen und alle werden sehen in meiner Company, dass es alles nur Zufall und Glück war und kein Können, warum ich hier eigentlich sitze. Ne? Also die Leute haben so eine sogenannte Entlarvungsangst. Die haben Angst, dass andere sehen, dass sie doch eigentlich gar nichts können. Und verrückterweise, die Leute habe ich auch bei mir sitzen, sind es häufig Führungskräfte oder vor allem, hier muss ich es leider sagen, Frauen, die viel erreicht haben im Leben, die denken, das war irgendwie alles Zufall. Und dann denke ich sitze dann selber immer mit offenem Mund da und denke, das ist doch wirklich verrückt. Also diese Personen haben so viel gewuppt im Leben und können es aber selber gar nicht annehmen und sehen und denken tatsächlich, jeden Moment werden die Leute doch erkennen, dass ich nichts kann.
Und ich kann mir total vorstellen, dass jetzt auch einige zuhören und sagen, ja, die Person, die Frau, der Mann bin ich auch. Also du sitzt dann da, deine Kinnlade fällt runter, du denkst dir so, guck doch mal in den Spiegel und schau mal das an, was ich sehe. Was sagst du dann, was machst du dann? Also was gibst du da für einen Tipp? Was hast du vielleicht auch für einen Tipp für die Menschen, die jetzt gerade hier uns auch zuhören, die sagen, ja, trifft auf mich zu, was kann ich denn tun?
Na, erstmal sollte man immer alles mit Humor nehmen, ne? Ist doch ganz schön, wenn man jetzt erstmal denkt, eigentlich kann ich nichts, dass man trotzdem irgendwie erreicht hat, was man da erreicht hat. Weil auch das wäre ja dann vermeintlich eine riesige Stärke, obwohl man nichts kann, so viel zu erreichen. So, da schmunzel ich immer mit der Person zusammen. Und dann tatsächlich kann man aber tiefer einsteigen und einfach mal den Werdegang und den Lebenslauf durchgehen und schauen, was die Person an Stationen auf dem Zettel hat und welche Fähigkeiten sie in welcher Station eigentlich gezeigt hat, um immer wieder ein Stück weiterzukommen. Und am Ende hat man dann eine riesige Liste mit Stärken und Fähigkeiten, die ja ganz objektiv tatsächlich da sind, ne? Und die man nicht wegreden kann, auch wenn man subjektiv anders empfindet. Und dann kann man das Ganze validieren, indem man zum Beispiel andere Leute einbindet. Und nahestehende Personen im Freundes- oder auch Kollegenkreis mal fragt, hey, warum bist denn du eigentlich gern mit mir zusammen? Oder warum arbeitest du gern mit mir zusammen? Und dann wird man wieder ganz viel positives Feedback erhalten. Und dann ist es ja auch wieder etwas, was über mehrere Personen passiert ist. Das heißt, es ist objektiver als wie mein subjektives Gefühl. Und ich habe sozusagen wieder positive Informationen gesammelt, die das eigentlich bestätigen, dass mein Imposter-Syndrom eigentlich nur mein Gefühl ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Und dann gibt es halt viele andere Übungen dazu. Ne? Das Charmante daran ist auch immer zu sehen, alles im Leben ist Yin und Yang. Das heißt, es hält mich vielleicht ein bisschen davon ab, so total selbstbewusst mich auf so eine Bühne zu stellen und zu sagen, ich bin jetzt die Allergeilste. Aber es impliziert auch schon, es ist auch irgendwie charmant, sich nicht auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, ich bin die Allergeilste. Weil sonst würden wir alle nur sehr narzisstisch rumlaufen. Ne? Also man könnte vielleicht auch mal schauen, welchen Vorteil hat denn eigentlich mein vermeintlicher Fehler oder meine Schwäche? Weil alles hat immer auch was Gutes und alles Gute hat auch immer irgendwie was Schlechtes. Also da gibt es viele Ansätze, um damit doch ganz gut umgehen zu können.
Ah, Nicole, das ist total schön. Du, ich quatsche so gerne mit dir und ich finde das so toll. Was ich an dir auch so toll finde, ist, dass du eine ganz besondere Art hast, auf der du dein ganzes Fachwissen und deine Erfahrung kombinierst mit einer so down-to-earth, witzig menschlichen, ja, ich würde sagen, man trifft sich nicht unbedingt auf eine Tasse Tee, sondern fast schon auf einen Cocktail. Also wirklich so dieses Miteinander wohlfühlen. Und ich finde, das bringst du so toll zusammen. Und deswegen war ich auch so begeistert, bin so begeistert, als du ja gesagt hast, dass du in diesen Podcast kommst. Denn dieser auf Augenhöhe, ne? Und dieses mit Humor und ja, natürlich die Fakten, aber auch so dieses, nee, wir steigen jetzt nicht erstmal auf den Berg, sondern wir setzen uns unten erstmal hin und reden miteinander. Ich finde, das bringst du so toll zusammen. Und ich bin wieder mal super begeistert.
Cool, danke dir.
Ja, und von daher, ich habe mir so ein bisschen auch Notizen gemacht und habe ganz viel genickt und habe so gedacht, ja, das sind auch Tipps, die mir geholfen haben. Und ich würde gerne einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, was ich für mich auf jeden Fall auch hier mit aus unserer Podcast Folge mit rausnehmen. Also das erste war für mich erst nochmal dieses 40% oder wahrscheinlich mehr, ja. Das heißt, wenn wir uns so fühlen, wenn es uns so geht, erstmal so die erste Nachricht, hey, wir sind nicht alleine, ja, und vielen Menschen geht so und wo das vielleicht das auch mal so schon so ein bisschen den Druck rausnimmt, Nummer eins. Nummer zwei, was ich total spannend fand, war dieses, was du gesagt hast, okay, da kommt so diese erste Stimme und dann, wenn man sich aber mal so ein bisschen zurücknimmt und dem Raum gibt, können vielleicht die anderen Stimmen, die auch in einem sind, auch zu Wort kommen, ne? Also dieses auf der einen Seite, boah, ist das jetzt nur mal zu groß für mich und dann aber auch so die Stimme innen drinne zulassen, die sagt, ja, ist vielleicht groß, aber hey, du kannst es schaffen und du darfst es auch ausprobieren. Also wirklich dieses mal in sich reinhören und auch die anderen Stimmen zulassen. lassen. Nummer drei, das Ganze auch mit Humor nehmen. Ich finde, das lebst du auch ganz toll vor und ich merke das auch in meiner eigenen Arbeit und auch in meinem Umgang mit mir selbst. Das ist immer so wirklich todernst, ja, das ist so schlimm. Und wenn man dann wirklich das schafft, so ein bisschen Humor, Selbsthumor mit reinzubringen, das kennt man auch. Es gibt keine Panne auf der Bühne, die nicht mit einer Prise Humor weggemacht und nicht nur weggemacht, sondern in etwas noch Besseres verwandelt werden kann. Ich finde, eine Panne auf einer Bühne, wenn man damit mit Humor umgeht, da entstehen Anekdoten, da entsteht was im Publikum. Das kann sogar noch viel besser werden als der Vortrag, den man eigentlich geplant hatte. Also Humor, super guter Punkt. Drittes Takeaway. Viertes Takeaway, gerade jetzt in Bezug auf dieses Imposter-Syndrom. Tatsächlich auch mal die Fakten angucken. Fact-Check, ne? Also was habe ich denn schon gemacht? Einfach mal den CV angucken. Und der letzte Punkt, fünfter Punkt, Feedback holen. Also das heißt, ich glaube, man ist ja in seinem eigenen Körper und in seinem eigenen Kopf drinne. Das ist auch okay, das ist auch wichtig, aber dann auch mal zu gucken, was sagen denn andere Leute, ne? Was bekomme ich denn von Feedback drumherum? Und natürlich abhängig davon, wie es mir geht, auch zu gucken, hey, kann ich mir Unterstützung suchen? Das kann das Gespräch sein. Also bei mir war das so, mein erstes Gespräch mit meinem damaligen Freund, wo ich mich getraut habe, endlich mal zu erzählen, wie es mir wirklich geht. Und das war so gut, das hat so gut getan. Und dass man, wenn du jetzt hier zuhörst und das Gefühl hast, ja, ich behalte das eigentlich auch schon seit vielen Jahren für mich, guck doch mal, wer ist in deinem Umfeld, dem du dich anvertrauen kannst. Und natürlich ist es ansonsten auch eine super gute Option zu schauen, wie kann ich mich auch professionell unterstützen lassen. Ist vielleicht eine Therapie was, was ich mir anschauen kann? Gibt es ansonsten vielleicht ein Coaching-Format, das für mich passt? Also ich finde auch dieses Feedback holen, andere einbeziehen und das Ganze nicht alleine machen müssen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig und das finde ich ganz toll, Nicole, dass du das auch nochmal mit angesprochen hast. Meine liebe Nicole, ich danke dir so herzlich für deine Zeit, deinen Humor, deinen Input, die ganzen Tipps.
Ja, hat super Spaß gemacht, Barbara. Gerne wieder.
Und natürlich denke ich jetzt innerlich mehr davon, mehr davon. Und wenn du jetzt hier gerade zuhörst, denkst du dir vielleicht auch mehr davon, mehr davon. Mehr von diesem Thema, mehr Tipps, mehr Nicole. Und die gute Nachricht ist, kannst du haben. Denn ich starte, das ist jetzt der zweite Redefreude-Podcast, der jetzt hier im April 2021 startet. Und nicht nur der Podcast startet in diesem Monat April, sondern auch die Redefreude Community Events. Und dafür, ich bin so lucky, habe ich auch Nicole gewinnen können. Das heißt, Nicole ist unsere Gastexpertin für das erste Redefreude Community Event am 27. April. Die ganzen Infos siehst du auch noch in den Shownotes. Du kannst dich auch jetzt schon anmelden und da werden wir von Nicole nochmal einen Input bekommen. Sie wird uns noch was erzählen. Es geht wieder ums Thema Angst, Redeangst, Imposter-Syndrom. Wir gucken mal, was wir noch so Spannendes für euch, für dich auch mithaben. Es wird auf jeden Fall auch Zeit geben beim Podcast, ne? Kann man sich entspannt zurücklehnen und man kann zuhören und kann dann auch ins Doing kommen. Während des Community-Events hast du aber auch die Gelegenheit, all deine Fragen an Nicole zu stellen und das ist auch eine tolle Gelegenheit, um sich mutig mal zu trauen, die Hand zu heben und eine Frage zu stellen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das kann auch schon ein großer, mutiger Schritt sein. Also eine tolle Gelegenheit auch. Und wir werden sogar ein kleines Mini-Coaching, eine kleine Mini-Beratung mit Nicole haben. Das heißt, jemand, der sich traut, dann sein Thema, ihr Thema da auch auf die Bühne zu bringen, bekommt sogar Nicole auch noch exklusiv. Genau. Aber ihr müsst natürlich oder du musst auch gar nicht jetzt so lange warten. Wir werden auch alles mit in die Shownotes reinnehmen, wie ihr Nicole erreichen könnt, wie ihr das Psychologikum Berlin erreichen könnt. Nicole hat einen super tollen, also ich habe ja schon gesagt, Medieninfluencerin. Und das, was Nicole auch gesagt hat, dass ihr das mit dem Sales und Marketing, dass es ihr mit auch in die Wiege gelegt ist, das sieht man auch in ihrem Profil. Das ist echt, also Nicoles Profil gucke ich mir auch am Wochenende super gerne an. Instagram, das ist so toll, das ist immer eine super schöne Inspiration. Einblick in Nicoles Leben, das ist total toll. Also das heißt, alle Wege, wie ihr Nicole auch findet und weiter folgen könnt und schauen könnt, was Nicole sonst alles für tolle Sachen macht, wird alles auf jeden Fall verlinkt. Am 27.04. kannst du sie dann live erleben. Und wenn du diesen Podcast jetzt im Mai oder erst 2022 hörst, dann hoffe ich, dass du dich jetzt etwas gestärkter fühlst und auch Motivation tanken konntest. Denn ganz egal, an welchem Punkt du dich gerade in deiner eigenen Lebensreise befindest, eins steht absolut fest. Du hast etwas zu sagen, das die Welt da draußen unbedingt hören sollte. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sie mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du Feedback für mich hast, schicke es mir an contact@barbarabosch.com. Hör bei der nächsten Folge wieder rein und frag dich in der Zwischenzeit, welchen einen mutigen Schritt du gehen kannst, der dir mehr Sichtbarkeit als Speakerin für deine Botschaft gibt. Bleib mutig, bleib empathisch, bleib empowered.